diesen Moment, als die Zugtür zuging. Meine Eltern hatten uns nach zur Bahn gebracht und dann sind wir halt zum Flughafen gefahren. Ich war wirklich, war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe so geweint. Ich war so fertig mit der Welt. Ich dachte, was haben wir uns dabei gedacht? Können wir das einfach abbrechen? Ich will das nicht.
Deutschlandfunk Kultur plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast und ich und Sie, die Sie uns hören, haben möglicherweise einiges gemeinsam und an den entscheidenden Stellen dann vielleicht doch wieder nicht, nämlich dann, wenn es um Lebensträume geht. Lisa Vogt ist heute zu Gast. Sie ist 31 Jahre jung und ja, wir kennen uns eigentlich nur über drei Ecken. Aber als ich von ihrem gelebten Traum gehört habe, habe ich gedacht, das ist interessant, da möchte ich mehr drüber erfahren. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, da hatte sie einen Hirnfurz, wie sie es nennt, und zwar in die USA auszuwandern, am liebsten nach Kalifornien. Und was soll ich sagen? Hallo nach L.A., hallo Lisa.
Hallöchen, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist ja 9 Stunden zurück und sitzt im ARD-Studio in L.A. Was siehst du denn da, wenn du bei dir aus dem Fenster guckst gerade?
Also ich sehe blauen Himmel, ich sehe so ein paar Palmen und ich bin auch nicht weit hier vom Meer. Also es ist ja, es ist immer noch so absurd und so verrückt, dass ich überhaupt hier bin. Ich habe das echt immer noch nicht gecheckt.
Und wie es dazu kam, da müssen wir natürlich heute drüber sprechen, weil bei Plus Eins geht es immer wieder so um Herausforderungen im Leben. Das interessiert mich bei anderen auch immer sehr, so in der Biografie rumzukramen. Es geht auch um viel Zwischenmenschliches bei uns. Und wir werden heute übers Ankommen sprechen, aber auch übers Weggehen, übers Dinge loslassen und Neues anfangen. Und als wir das erste Mal gesprochen haben, da hast du dich so beschrieben als den schüchternsten Menschen der Welt, eher so ein Mauerblümchen. Was hättest du denn vor 10 Jahren gesagt, wenn jemand zu dir gesagt hätte, du lebst mal in L.A.?
Da hätte ich gesagt, ja, du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Also ich niemals, also keine Ahnung, wirklich, ich komme aus einem kleinen Ort in Südbrandenburg. Ich habe Deutschland eigentlich nie wirklich verlassen, auch nicht zum Urlaub machen oder so. Und das war immer okay für mich. Also ich hatte da auch nicht so den Drang nach. Ja, und dann hat sich das in den letzten Jahren aber irgendwie so entwickelt. Und jetzt sitze ich hier und keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, das ist super verrückt.
Was hat dich denn ausgerechnet an Kalifornien gereizt? Also sind es die Abenteuer? Ist es irgendwie Glamour in Los Angeles? Oder warst du hier gelangweilt in Berlin und in Brandenburg?
Ja, also Kalifornien war für mich irgendwie schon immer so ein ganz krasser Ort. Also ich weiß nicht, man kennt es aus Serien, aus Filmen. Ich erinnere mich noch, wie ich als Teenagerin irgendwie OC California, die Serie, geguckt habe. Und das war immer für mich so, aber auch so ein unerreichbares Land. Also so, ich dachte, da komme ich niemals hin, das ist so weit weg. Und dann haben wir uns irgendwann mit meinem Mann den Traum erfüllt und sind dann mal hierher geflogen, haben hier einen Roadtrip gemacht. Und man stellt sich ich habe mir unter Kalifornien vorgestellt, ja, Palmstrand, wie du sagst, so Hollywood-Glamour, aber dann waren wir hier und dann haben wir diese unbeschreiblich schöne Landschaft einfach auch gesehen. Also man hat wirklich gerade hier in L.A. oder außerhalb von L.A. hat man auf der einen Seite die Berge, wo man hiken kann, dann hat man die Wüste, dann ist man aber auch am Ozean. Es ist so unglaublich vielseitig von der Landschaft, aber auch von den Menschen, die hier leben. Also gerade Los Angeles, hier leben so viele verschiedene Menschen von überall auf der Welt, so viele verschiedene Kulturen, die hier zusammenkommen. Es ist, finde ich, unheimlich interessant, unheimlich inspirierend und ja, das hat uns einfach, keine Ahnung, das hat uns so übermannt und wir haben uns so in dieses Land und speziell in diese Stadt verliebt, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie hierher.
Deswegen habe ich einleitend auch so angefangen, da hat man vielleicht was gemeinsam, aber an den entscheidenden Stellen dann doch wieder nicht, weil ich habe auch mal so einen Roadtrip gemacht, Kalifornien, dachte so, wow, diese Landschaft, man fährt eine Stunde, es sieht wieder komplett anders aus. Es gibt diese riesen Mammutbäume in den Nationalparks, Berge und so weiter. Aber du hast es gemacht, du hast Hund und Mann eingepackt, bist nach Kalifornien gezogen. Das würden viele andere sicher auch gerne machen, auswandern, so ein bisschen Hippie-Traum leben und machen es dann eben, so wie ich, dann doch nicht. Wie kam es denn letztendlich dazu, dass ihr gesagt habt, okay, los geht's?
Das war wirklich so eine absolute Herz- und Bauchentscheidung. Rationales Denken war nicht mehr vorhanden. Es war einfach nur so, ja, wir haben diesen Urlaub gemacht vor 2 Jahren. Wir hatten dann auch in Las Vegas geheiratet, was man so macht. Aber ja, und dann haben wir diesen Roadtrip gestartet. Und wir haben eigentlich bei dieser ganzen Reise, 2 Wochen waren wir hier, konnten wir an nichts anderes denken, außer was können wir anstellen, um irgendwie hier zu leben? Was können wir hier machen? Und dann, als wir zurück waren, haben wir dann angefangen, nach Visa-Arten zu recherchieren. Mhm. Und ehrlich gesagt, damals habe ich gedacht, das können wir vergessen. Das wird nicht in diesem Leben, nicht im nächsten Leben, weil es so schwierig erschien, hier überhaupt ein Visum zu bekommen. Aber ich weiß nicht, umso komplizierter es schien, umso mehr hat sich aber auch dieser Wunsch in uns gefestigt, so nach dem Motto, nee, jetzt erst recht irgendwie. Wir konnten davon nicht ablassen. Wir hatten uns einfach so in dieses Land verliebt. Erste Reise waren 2 Wochen. Unser deutscher Verstand sagt dann, ja, nee, du bist ja bescheuert, du kannst ja nicht nach 2 Wochen Urlaub sagen, ja, du wanderst jetzt hier aus, das geht ja nicht. Also haben wir nochmal ein paar Monate später dann für 1 Monat und dann auch wirklich nur L.A. und haben uns hier versucht, mal alles so wirklich von der, ja, ich sag mal, von der nicht-touristischen Seite anzuschauen, mal wirklich hier einfach zu leben, in den Supermarkt zu gehen, zu schauen, wie teuer ist denn das alles. Und nach diesen 4 Wochen hat sich nichts geändert gehabt an unserem Gefühl, an unserem Wunsch, dass wir einfach irgendwie hier hingehören. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen's, wir setzen alles auf eine Karte und wir versuchen es einfach.
Okay, und hier muss ich einhaken mit meinem deutschen Verstand und auch sagen, aber bevor man ein neues Lebenskapitel beginnt, schließt man ja oft erst ein anderes ab. Also du hast Freunde, Familie, Job in Berlin, alles zurückgelassen. Wie und wo habt ihr dann angefangen zu planen?
Ja, also das Plan fing bei uns auf dem Balkon an. Ich werde diesen Abend nie vergessen. Also wir kamen nach 1 Monat Kalifornien zurück. Der Wunsch, der Traum war größer denn je. Wir wussten aber, wir haben halt wirklich 0 Ersparnisse. Mhm. Wir haben halt eher noch Schulden offen. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt mit einem A4-Blatt. Stichpunktartig sind wir jeden Raum im Kopf durchgegangen und haben überlegt, okay, im Schlafzimmer ist diese Lampe, da ist dann noch die Konsole und das irgendwie, keine Ahnung, das. Und dann sind wir jeden Raum, sind wir so durchgegangen und haben aufgeschrieben, was besitzen wir denn so und was könnte das so ungefähr noch bringen, also an Geld? Was könnte man dafür noch bekommen?
Wenn also
man
das was könnte das bringen, das alte Leben zu verscherbeln?
Genau, sozusagen. Wir haben wirklich von, also okay, wir haben keine 5-Euro-Beträge aufgeschrieben, aber wir haben so von, okay, das könnte noch 20 Euro bringen und dann ja, paar teurere Sachen wie das Auto und so, bringt dann noch ein bisschen mehr, haben wir alles so überschlagen und sind dann auf so eine Summe X gekommen und dachten, okay, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir das wirklich schaffen würden, dann könnte das doch irgendwie mit viel Glück klappen. Mhm. Und dann haben wir wirklich angefangen im Juni letzten Jahres, also so ziemlich vor einem Jahr, Stück für Stück unser altes Leben zu verkaufen. Und das war dann wirklich von der, keine Ahnung, war mal eine 5-Euro alte Hose von mir dabei, bis hin dann, wie gesagt, zu teureren Dingen wie Auto, Kaffeemaschine, Plattenspieler, so Geschichten.
Wie viel Geld ist denn da so zusammengekommen? Weil das klingt ja trotzdem nach Zusammenkratzen an allen Stellen.
Das ist ein Zusammenkratzen an allen Stellen gewesen und das waren aber am Ende wirklich 50.000 Euro in etwa und das haben wir nie erwartet und wir haben auch deswegen das ganze Jahr über, auch wenn Leute dann uns gefragt haben und ja, wann wandert ihr denn aus oder wann zieht ihr denn um, wir waren immer so, ja mal gucken, weil wir halt von Monat zu Monat oder von Tag zu Tag, wir wussten es einfach nicht, ob wir es schaffen, weil wir wussten bis zum Schluss nicht, kriegen wir das Geld wirklich zusammen, wird das mit dem Visum klappen. Also,
zum Visum kommen wir gleich noch. Ich frage mich die ganze Zeit, wie hat denn so deine Familie, ich denke so an Eltern, wie haben denn deine Eltern auf eure Pläne reagiert? Haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Kind, dass du ja nicht mehr bist, aber wie kannst du? Das ist doch
Also ich sag mal so, meine Eltern kennen mich ja schon eine Weile und ich glaube, die waren jetzt nicht sonderlich überrascht über diese, ja, über die Entscheidung. Ich glaube schon, dass die am Anfang dachten, ja, lass die mal reden, mal gucken, was da wirklich wird jetzt. Vielleicht hat sie es in 2 Monaten wieder vergessen, so nach dem Motto. Mhm. Als es dann ernster wurde und die Monate vergingen und die Pläne immer konkreter wurden, ich glaube, dann habe ich schon gemerkt, dass es auch schwierig für meine Eltern wird, weil sie dann gemerkt haben, oh, die meinen das halt wirklich ernst. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, der eine oder andere kennt es vielleicht, so über Gefühle reden ist manchmal nicht so einfach. Mhm. Und ehrlich gesagt, so richtig, richtig dolle offen haben wir darüber auch noch nicht gesprochen. Aber es ist schon, also ich merke das in unseren Calls, wenn wir hier FaceTime machen, das ist schon, ja, das ist schon manchmal schwierig. Meine Eltern haben in 2 Wochen Silberhochzeit. Mhm. Meine Mama wird dieses Jahr 50.
Und du bist nicht da.
Das kommt jetzt alles. Mein Opa hat jetzt am Samstag Geburtstag. Ich will eigentlich gar nicht dran denken, weil das wären dann wirklich schwierige und schlimme Tage für mich, glaube ich, weil, ja,
ich wäre
halt gern dabei.
Ja, weil ich frage auch noch vor dem Hintergrund, weil nach der Wohnungsaufgabe in Berlin und vor der Abreise nach L.A. hast du ja nochmal bei deinen Eltern auch gewohnt. Also auf dem Dorf in Südbrandenburg bist du mal in dein altes Kinderzimmer eingezogen. Was hat das mit der Beziehung zu deinen Eltern gemacht?
Ah, das war, ich sag mal, im Hinblick auf die Auswanderung die dümmste Idee, die wir hatten. Aber weil es war einfach so die intensivste Zeit, die ich mit meinen Eltern hatte. Ich würde fast sagen, seit jeher, also weil ich bin mit 18 ausgezogen, da wollte ich nur noch weg, da hat mich das alles nicht mehr interessiert. Also natürlich, meine Eltern haben mich interessiert, aber ich wollte weg aus der Kleinstadt, ich wollte nach Berlin, ich wollte was sehen von der Welt. Und das hat mich alles, wie gesagt, nicht mehr gejuckt. Aber jetzt quasi 13 Jahre später zurückzukehren und das Ganze nochmal mit erwachsenen Augen zu sehen und auch mit meinen Eltern, wir haben so eine intensive Zeit verbracht. Wir waren nochmal an der Ostsee. Wir haben jedes Wochenende gegrillt. Wir haben, weiß ich nicht, ich habe mit meiner Mutti Workouts gemacht am Sonntag. Und wir haben einfach so viel Zeit zusammen verbracht, die ich in den letzten 13 Jahren nicht mit meinen Eltern verbracht habe. Und das war dann danach umso schwerer halt. Also diesen Moment, als die Zugtür zuging, meine Eltern hatten uns nach zur Bahn gebracht und dann sind wir halt zum Flughafen gefahren. Ich war wirklich, war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe so geweint, ich war so fertig mit der Welt. Ich dachte, was haben wir uns dabei gedacht? Können wir das einfach abbrechen? Ich will das nicht. Ich wusste halt in dem Moment, ich sehe meine Eltern jetzt 8, 9 Monate nicht. Und das war einfach nur furchtbar.
Als ihr dann alle 7 Sachen beisammen hattet, also vor allem auch das Visum dafür habt, da ich ja professionelle Hilfe geholt, dann konnte es ja irgendwann losgehen. Da seid ihr in den Zug gestiegen und zum Flughafen gefahren und auf Instagram hast du zu deinem Abschied nochmal geschrieben, auch da, als es darum noch ging, Berlin zu verlassen. An viele Tage erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Der Tag, an dem wir in unsere erste eigene Wohnung gezogen sind, der Tag, an dem ich meinen ersten richtigen Job angefangen habe und meine später beste Freundin kennengelernt habe. Der Samstagabend im Sommer, an dem wir bei einem Späti-Bierchen beschlossen haben zu heiraten, die vielen unvergesslichen Tage mit Freunden und Familie. Da lässt du ja alles zurück, also auch dein soziales Netz. Ich hatte mal 2 Freundinnen, die sind nach Australien und das macht ja schon was mit einer Freundschaft auch, wenn man sich nur in so kleinen Videocall-Fenstern sieht. Das hast du ja auch schon angesprochen. Inwiefern hast du dir vorher Gedanken gemacht um Heimweh, um Trennungsschmerz?
Also erstmal habe ich gleich Gänsehaut bekommen, als du das so vorgelesen hast.
Ja, sind Gedanken, ja deine Worte, deine Gedanken.
Ja. Aber man verdrängt das natürlich auch so und hier ist gerade so viel los, dass man gar nicht so oft die Zeit findet, daran zu denken. Mhm. Aber ja, wie habe ich mich vorher vorbereitet oder wie habe ich das, also mir war natürlich bewusst, dass es hart wird und dass es nicht leicht wird und ich dachte mir dann so, naja gut, heutzutage, man kann ja FaceTime machen, man kann viel telefonieren und Sprachnachrichten machen. Und wenn dann Leute hier zu Besuch kommen, habe ich mir dann so vorgestellt, dass man dann einfach eine unheimlich schöne, intensive Zeit hat, die man vielleicht so, ich habe das Gefühl, teilweise in Berlin, meine Freunde waren alle so um mich herum, aber man ist so durch den Alltag und durch den Job gehasselt, man hat sich so selten gesehen eigentlich, dass es, ja, manchmal hat man sich auch ein paar Monate nicht gesehen, obwohl man 3 Straßen entfernt wohnt. Und ich dachte dann so, naja, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm mit der Entfernung. Klar, die Beziehung wird anders werden, aber vielleicht sogar wieder ein bisschen intensiver, so zu manchen Freunden. Und ja, und wenn man dann, wie gesagt, wenn wir in Deutschland sind oder die hier sind, hat man dann vielleicht noch eine schönere Zeit, als wie wir sie in Berlin hatten, wo man so nebeneinander hergelebt hat und dann hat man sich irgendwie mal getroffen, hat dann auch einen schönen Abend gehabt und dann hat man sich wieder 3 Monate nicht gesehen. Also es ist ja irgendwie leider oft so im Alltagsstress.
Ja, vielleicht ja, weiß man dann durch die Distanz das alles erst mehr zu schätzen.
Ganz genau.
Lisa ist mit Mann und Hund von Berlin nach Los Angeles gezogen und ihr seid ja dahin, ohne eigentlich erstmal einen festen Job zu haben, aber mit Business-Visum und Businessplan von deiner Seite aus, Lisa. Mit was seid ihr denn in Los Angeles dann genau angekommen? Also wie viele Koffer, muss ich mir vorstellen, wie ist dieser Moment auf dem Flughafen gewesen?
Wir hatten 4 Koffer, Handgepäck und unseren Hund. Das war alles, was wir noch hatten, sozusagen. Mhm. Und wir hatten halt unseren Traum im Gepäck, aber auch sehr viele Ängste, Ungewissheiten und ja, erstmal kein Plan eigentlich, was auf uns zukommt.
Das war ja im Mai, als ihr angekommen seid, aber dein Mann ist ja Zahntechniker, hat auch noch keinen Job gehabt, aber immerhin hattet ihr schon Kontakte. Wie ging es weiter nach eurer Ankunft?
Genau, also kein Plan klingt jetzt vielleicht so super naiv. Wir hatten uns natürlich über ein Jahr vorbereitet, hatten recherchiert, hatten alles Mögliche durchdacht, was man halt so durchdenken kann. Ich meine, alles kann man nicht durchdenken, aber wir hatten natürlich versucht, uns so gut es geht vorzubereiten. Genau, wie du schon sagtest, ich hatte mein Business und mein Mann ist Zahntechniker seit, keine Ahnung, 10.000 Jahren in Berlin gewesen. Und wir hatten, als wir vor einem Jahr hier waren, hatten wir einfach mal so ein Zahntechniklabor hier in L.A. angeschrieben. Wir hatten so ein bisschen recherchiert und haben wir sogar irgendwie ein deutsches gefunden. Also zumindest klang der Name deutsch. Und da meinte ich, ach guck mal, ist ja voll cool und lass doch einfach mal anschreiben. Vielleicht kann man sich da mal auf einen Kaffee treffen. Weil er wollte einfach mal so ein bisschen herausfinden, wie funktioniert Zahntechnik überhaupt in Amerika? Ist es komplett anders?
Zahlt es die
in Deutschland?
Und so.
Ja, genau, weil hier in Amerika ist ja nicht unbedingt jeder krankenversichert und macht das überhaupt Sinn? Wird er hier überhaupt einen Job finden? Wie ist so der Markt und so weiter? Ja, und dann haben wir da einen Kontakt hergestellt, der war super lieb, der hat innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten hat er geantwortet, hat ihn ins Labor eingeladen, hat ihm alles gezeigt. Damals war aber halt keine Stelle frei, also die waren voll. Und ich glaube, ehrlich gesagt, hat er auch so ein bisschen gedacht, ja, lass die mal reden.
Die kommen eh nicht.
Ja, weil der hat es ja selber durch. Das ist also ein Deutscher, der vor 20 Jahren ausgewandert ist. Und der weiß halt auch, wie schwierig das ist, überhaupt so ein Visum zu bekommen. Und ich glaube, der dachte, oder ich glaube es nicht, er hat es jetzt auch ihm gesagt. Er hat so gedacht, ja, er hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir so schnell hier sitzen. Ja, als wir dann eine Woche hier waren, jetzt dieses Jahr, als wir hier angekommen sind, nach einer Woche meinte ich dann so zu meinem Mann, ey, lass mal hier eine Mail schreiben, vielleicht können wir einfach mal sagen, dass wir jetzt da sind und vielleicht hat sich ja was geändert an der Situation. Und dann schreibt er auf einmal eine halbe Stunde später, Fabi, also mein Mann, bist du schon hier? Ich suche dringend einen guten Zahntechniker. Und wir waren gerade im Supermarkt, hatten ganz andere Pläne für den Tag. Wir haben alles stehen und liegen lassen. Er ist sofort dorthin, hat dann am gleichen Nachmittag noch Probe gearbeitet. Wie sich dann herausgestellt hat, hatte der Chef ihm eine E-Mail geschrieben, bevor er überhaupt gesehen hatte, dass wir eine halbe Stunde vorher auch schon eine E-Mail geschrieben hatten. Also es war völlig verrückt und irgendwie so, das sollte dann irgendwie so sein in dem Moment.
Das ist die Gleichzeitigkeit der Dinge. Und so ein bisschen American Dream, weil dein Mann hat jetzt da diesen Job in der Zahnklinik in Beverly Hills, wo Brad Pitt hingeht, Miley Cyrus, die Kardashians, John Goodman hat er, glaube ich, kennengelernt, mit Sabberlatz auf dem Stuhl sitzen. Habt ihr das eigentlich schon realisiert?
Nee. Also es ist wirklich so verrückt. Also nicht nur, dass er überhaupt einen Job gefunden hat. Wir hätten uns auch gefreut, hätte er irgendwo im Supermarkt oder bei der Autovermietung irgendwas. Hauptsache, es kommt ein bisschen Geld rein. Dass er dann auch noch was in der Zahntechnik findet. Dann auch noch bei einem, ja, es ist ein deutsches Labor, da arbeiten auch Amerikaner. Aber er konnte da schon so ganz gut anknüpfen, weil der Chef eben Deutsch spricht. Das war für ihn super. Und dann hat er halt erst nach so 2-3 Tagen, die er dann dort war, hat er dann erstmal erfahren, was da für Patienten quasi sind. Weil das wussten wir gar nicht. Das hat man keine Ahnung von. Aber ja, und dann ist es so ein Hollywood-Zahnarzt quasi, der da mit dranhängt. Also wirklich Wahnsinn.
Also dein Mann macht den Hollywood-Job und du machst den Hippie-Job, weil du verkaufst Kalifornien-Souvenirs. Du hast deinen Online-Shop ja schon in Deutschland gestartet, bist jetzt auf Märkten unterwegs. Aber damit denke ich jetzt wieder, damit wird man doch nicht reich. Und dein Mann ist ja vorübergehend mehr oder weniger der Alleinverdiener. Jetzt wohnt ihr gerade im schönen Santa Monica am Strand. Abends, ich stelle es mir vor, Sonnenuntergang, der ist ja immer besonders golden in Kalifornien, dann glitzert das Wasser, aber jetzt halt $3.000 Miete für 2 Zimmer und du hast mir auch verraten, du rechnest in der Nacht schon mal so Post-its voll und durch. Es gibt ja auch diese sprichwörtliche German-Angst. Ja. Was ist deine größte Angst?
Ja, die größte Angst ist einfach, dass es vorbei ist quasi. Also wir reden eigentlich jeden Abend davon, weil ja wirklich dieser American Dream, wir sind jetzt 7 Wochen hier und schon nach der ersten Woche haben wir schon uns an den Kopf gefasst und waren so, was ist das hier? Das ist wirklich so verrückt gewesen, wie das alles so geklappt hat auf einmal. Also alles hat einfach so gut funktioniert und hat sich wirklich wie so ein American Dream schon angefühlt. Mhm. Und jetzt ist man eigentlich jeden Abend besorgt, dass es halt schnell vorbei sein kann.
Dass man aufwacht.
Dass man aufwacht und dass man auf einmal kein Geld mehr hat. Ich meine, klar, am Geld hängt es nun mal leider alles. Weil wenn man kein Geld hat, dann ist man hier ganz schnell auf der Straße. Teilweise auch unverschuldet sitzen hier Menschen auf der Straße. Es geht hier viel schneller als in Deutschland. Mhm. Und ja, dann würde das für uns bedeuten, dass wir Mama und Papa anrufen, die um Flugticket bitten und dann sitzen wir wieder zu Hause. Also da haben wir natürlich Angst vor. Und klar, unsere Eltern würden uns unterstützen, wo sie können. Aber wir versuchen es natürlich alles aus eigener Kraft hinzubekommen und wollen da jetzt nicht unbedingt da nach Geld fragen oder so.
Und will ja keiner hoffen, dass ihr auf der Straße landet. Ne? Aber weil du es ja auch so schon so angesprochen hast, ne, man kneift sich und denkt so, hoffentlich hält dieses Glück auch. Mhm. Und an dieser Stelle erweitern wir gleich mal unseren Gesprächskreis um noch eine weitere Person. Weil ich habe mich gefragt, wie träumt man eigentlich, jetzt wo wir so viel über Lebensträume gesprochen haben, wie träumt man eigentlich richtig, damit man nicht enttäuscht wird, beziehungsweise ist das Träumen an sich nicht vielleicht sogar viel wertvoller als das Erreichen aller Ziele? Lisa, wie ist denn dein Zwischenfazit, wenn du jetzt Traum und Realität miteinander vergleichst bisher?
Es fällt mir so schwer, das zu vergleichen, weil ich immer noch nicht realisiert habe, dass ich wirklich hier bin. Aber ich muss sagen, doch, es ist wirklich eigentlich noch besser, als wir uns das erwartet haben. Mhm. Also einfach alles bisher so gut geklappt hat. Ich stiefel hier raus nach aus dem Studio und bin wieder am Ozean und laufe dann die Palmenallee nach Hause. Das ist einfach nur so verrückt und so schön und so ein großes Privileg, dass wir hier sein dürfen. Und ja, Wahnsinn.
Also 8 von 5 Sternen auf dem Hollywood Boulevard. Ich hab mich gefragt, reicht das Träumen an sich nicht schon aus oder sollten wir alle unsere Bucketlist mal in Angriff nehmen?
Plus 1. Die Antwort.
Ich habe mir den buddhistischen Mönch Tenzin Pelyo mal wieder als Gesprächspartner gewünscht, gerade oder obwohl es im Buddhismus ja eher darum geht, sich von Sehnsüchten frei zu machen, von Begehren frei zu machen und loszulassen. Hallo Tenzin.
Hallo.
Hast du denn gar keine Lebensträume, weil du total achtsam immer im Hier und Jetzt lebst oder fantasiert dein Gehirn auch manchmal ganz gerne in der Zukunft rum?
Also bevor ich Mönch geworden bin, hatte ich alle möglichen Arten von Träumen, aber ich habe einen sehr hedonistischen Lebensstil gehabt, wo ich nach Glück in diesem Leben durch Vergnügen und so weiter gesucht habe und fand aber, das ist nicht so befriedigend langfristig, es muss noch irgendwas mehr geben. Und das waren dann eher innere Werte wie Geistesruhe, Liebe, Mitgefühl und so weiter. Und das sind dann meine Ziele, haben sich verändert, mehr auf spirituelle Qualitäten, die ich entwickeln will oder geistige Freiheiten, die ich erlangen will. Zum Beispiel nicht so schnell wütend zu werden, ruhig zu bleiben, auch Dinge anzunehmen und so weiter. Das heißt, die Träume, die ich habe, beziehen sich jetzt nicht darauf, dass ich noch irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen muss. Mhm. Ich hatte gerade einen Mönch getroffen, der hat gesagt, er geht nach Neuseeland, dann ist er in Australien. Und ich so, nee, da war ich noch nie gewesen. Aber hat auch nicht das Bedürfnis, dahin zu gehen. Vor allen Dingen habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich alles total anstrengend. Wer muss nicht sein? So ist eher meine Einstellung. Mhm. Aber für andere Leute freue ich mich natürlich mit, wenn sie sich ihre Träume erfüllen können, wenn sie Lebenserfahrung sammeln, an andere Orte gehen. Da ist ja auch so viel zu lernen und so viel Bereicherndes. Mhm. Und es verändert durchaus auch das Innere. Also ich will das auch nicht irgendjemandem schlecht reden. Für mich habe ich das jetzt so entschieden, aber ich kann mich da echt auch mitfreuen, wenn Leute ihre Träume, Ideen umsetzen und da gute Erfahrungen machen.
Ich kann mich auch total mitfreuen mit dir, Lisa. Kannst du das nachvollziehen, was Tenzin sagt? Weil ich finde auch schon ganz schön diese Idee der Werte, die man erreichen will als Träume. Also da geht es mir auch so, dass es auch das, wo ich das Gefühl habe, das kann ich vielleicht sogar leichter umsetzen, als irgendeinem Traum im Außen nachzujagen. Wie ist es bei dir, Lisa, mit diesen Werten oder das, was man innerlich an Wachstum oder so erreichen will?
Ich musste da ganz oft jetzt so innerlich nicken, weil ich rede immer von diesem Ort hier, also diese Palmen. Das ist einfach ein traumhaft für mich persönlich schöner Ort hier. Aber es ist auch wirklich so, dass es so mit meinem Inneren ganz viel gemacht hat. Das habe ich schon bei der ersten Reise hierher gemerkt, dass ich hier einfach, mein ganzer Körper, ich habe mich einfach wie ein anderer Mensch gefühlt. Irgendwie so, wirklich so wie ich selber zum ersten Mal in meinem Leben, würde ich fast sagen. Und so richtig frei von so Zwängen und so Ja, in Deutschland habe ich mich manchmal irgendwie eingesperrt gefühlt. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt. Und hier habe ich mich immer so frei gefühlt und so, ja, so wie ich einfach bin, dass ich einfach hier so sein kann, wie der Mensch, der ich eigentlich bin. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, warum, was das für Energien sind, was das für Schwingungen sind, was das mit diesem Ort zu tun hat. Aber ich spüre das jedes Mal, wenn ich hier bin oder auch, ja, jetzt bin ich ja dauerhaft hier. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Punkt, der zu diesem Traum beiträgt.
Ja, Tenzin, vielleicht gehören so Träume, die formal gesehen irgendwie im Außen stattfinden, ja doch auch zu inneren Zielen oder Träumen, die man erreichen kann. Ich frage mich gerade, inwiefern kann so eine Sehnsucht auch wertvoll sein? Stichwort Fantasie, Inspiration, Antrieb, Gefühle wahrnehmen, von denen ja auch Lisa gerade spricht.
Also die Frage ist, bleibt man mehr nur in der Fantasie oder setzt man die Fantasie um? Und ich sage mal so, ich glaube ganz generell, also vor allen Dingen, wenn man heranwachsend ist und so mitten ins Leben geht, ist es doch so wichtig, die Welt auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Und ich finde es faszinierend, was Lisa jetzt erzählt hat. Sie ist eigentlich durch die Reise zu sich gekommen. Sie ist viel mehr in Kontakt und hat ein Gefühl von Weite und einer Freiheit, die sie so vorher in Deutschland nicht gefunden hat. Und das hätte sie ja nie gefunden, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hat. Und es ist genau das, das ist eben individuell. Und ich glaube, das Beste ist, wenn man Dinge macht, die dann auch noch dazu beitragen, dass man sich innerlich verändert, mehr Freiheit hat oder einen Zuwachs an inneren Qualitäten, als einfach nur so in der Welt rumzureisen. Das Faszinierende ist, was ich mitgekriegt habe, relativ viele erleben doch das Rumreisen durch die Welt als eine Erweiterung ihres Horizonts. Du wirst tolerant gegenüber Kulturen und so weiter. Und das lernst du manchmal nicht einfach auf dem Meditationskissen. Dazu musst du halt anderen Menschen begegnen.
Was macht das dann aber mit einem, wenn man, also ich, dieses blöde Stichwort Bucketlist, also was macht es, wenn alle Träume erfüllt sind? Hat man dann fertig gelebt, Tenzin? Ist man dann erleuchtet?
Na, ich würde erstmal sagen, es gibt einen Unterschied, ob ich Träume habe und die für mich gucke, sind die das wirklich für mich wert umzusetzen? Will ich das machen? Will ich das Risiko? Ist ja immer alles mit dem Risiko verbunden, das hat man ja auch hier gehört. Dann ist es aber gut gegangen, das ist wunderbar. Und natürlich ist auch eine Angst da, bleibt es so oder verändert sich das? Und ja, natürlich, aus buddhistischer Sicht wird es sich verändern. Es kann besser werden, es kann genauso bleiben. Es kann aber auch wieder abnehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist so, in dem Moment, wo es gut läuft, eine Wertschätzung zu haben, sich auch nicht völlig davontragen zu lassen, vielleicht sogar ein bisschen, auch mögen andere auch so ein Glück haben, anderen was Gutes wünschen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber eine Bucketliste habe, dann bin ich ja eigentlich schon wieder im Modus, dass ich gar nicht genieße, was gerade da ist, sondern während ich jetzt schon was erlebe, was eigentlich faszinierend und toll ist, nicht mehr im Moment bin, sondern mich beschäftige, was danach kommt. Und dann nimmt eigentlich die Lebensqualität ab. Dann habe ich nur noch eine Liste, die ich abhake. Aber was ist mein Leben? Und da würde ich dann eher sagen, wenn das zwanghaft wird, hier so Häkchen zu machen, ich war dort und dort, mach eins nach dem anderen und genieße es. Und vielleicht gibt es auch irgendeinen Ort, wo du dann sagst, das ist der Ort, wo ich bleiben will.
Was ist denn dein Fazit dann, Tenzin? Also wie träume ich richtig, damit ich am Ende nicht, ja, unterrascht bin beziehungsweise enttäuscht?
Ja, es gibt kein richtig und kein falsch träumen. Ich glaube, man kann Fantasie haben, die total unrealistisch sind. Man kann aber manchmal kann die Realität die eigene Fantasie im Positiven übertreffen. Es kann aber auch manchmal schief gehen. Und der Punkt ist, das kann man halt nicht sagen. Man muss es ausprobieren und Erfahrung sammeln. Ich glaube, Probleme entstehen immer nur dann, wenn es zwanghaft wird oder, was ich auch vorhin ein bisschen rausgehört habe, wenn man gar nicht mehr das Glück, das im Moment da ist, genießen kann, weil eine subtile Angst entsteht und dann eher zu sagen, ja, es wird enden, es wird nicht dauerhaft diese Qualität haben, aber jetzt ist es da, jetzt genießen wir das und dann gucken wir, was als nächstes kommt. Und jetzt ist spannend, wenn ich das Jetzige nutze, um mich darauf vorzubereiten, es wird sich danach ändern und ich werde auch damit umgehen können, was danach kommt, dann sozusagen bereite ich mich ein bisschen drauf vor auf die Veränderung und ich nutze auch die Gegenwart, das Glück, das ich habe, Ressourcen aufzubauen, um dann mit der Veränderung umzugehen. Und das halte ich halt für konstruktiver, als sich in einer Angst und einer Lähmung gefangen zu halten und dann eher einfach genießen, wenn es da ist.
Ach, ich bin erleichtert. Lisa, wie geht es dir?
Ja, weil das ist wirklich auch so. Also wir müssen uns ganz oft kneifen und auch wenn die Sorgen und Ängste einfach da sind und die können wir halt nicht abstellen, aber genauso dieses einfach im Moment leben, wirklich dankbar sein über das, was wir jetzt haben und auch wenn es morgen vorbei ist, dann einfach zurückblicken und sagen, es war schön, es war Wahnsinn, es war die schönste, vielleicht die schönste Zeit unseres Lebens, wir wissen nicht, wir haben ja hoffentlich noch ein bisschen vor uns, aber einfach dankbar dafür sein, was wir hatten und nicht zu viel an morgen denken, was die Sorgen betrifft und die Ängste und Unsicherheiten.
Und an dieser Stelle vielen Dank, Tenzin Pelyo, dass wir deine Gedanken dazu anzapfen durften zum Thema Wert von Träumen und dem Erreichen von Zielen. Vielen, vielen Dank, Tenzin. Bis bald.
Sonja, gerne. Du, wenn du magst, ich habe noch einen kurzen Nachsatz zu dem, was
bitte.
Lisa gesagt hat.
Ja.
Und zwar, was mich jetzt total gefreut hat, also innerlich hat mein ganzes Herz gestrahlt, als Lisa gesprochen hat von der Dankbarkeit. Ja. Weil im Buddhismus unterscheiden wir zwischen Pseudo-Quellen des Glücks und wirklichem Glück. Und alles, was man über die Sinne erlebt, das kann einen glücklich machen, aber es ist keine Garantie. Pizza kann einen nicht glücklich machen, wenn man depressiv ist zum Beispiel. Aber es gibt innere Qualitäten, die machen einen immer glücklich, zum Beispiel die Dankbarkeit. Ja. Und ich glaube, das ist das Beste in der Situation, das Genießen und die Dankbarkeit zu kultivieren. Und dann, wenn du zurückblickst auf diese tolle Phase des Lebens, bleibt dir immer noch die Dankbarkeit und die kann dich in den traurigsten Momenten stärken. Und das wäre Arten, Glück zu genießen und gleichzeitig Ressourcen aufzubauen, die Dankbarkeit, die einen dann in schlechteren Phasen wieder auffangen und eine Energie geben, dass man nicht in diese Traurigkeit abdriftet, weil alles nicht mehr so ist, wie es vorher war.
Tenzin, vielen, vielen Dank.
Gerne, war mir eine Freude.
Bis bald mal wieder.
Bis bald, tschüss.
Das hat mich glücklich gemacht, dieses Gespräch. Ich weiß auch nicht, Lisa.
Ja, ich muss auch erstmal durchatmen. Ich bin so richtig so, oh, das hat mich jetzt auch nochmal so richtig geerdet runtergeholt, weil man fliegt hier so durch. Man rauscht hier richtig so durch die Tage und das nochmal so zu hören und nochmal so, hat mich jetzt innerlich so richtig beruhigt und so, ja, irgendwie runtergebracht.
Wir rauschen weiter in unserer kleinen Plus-1-Sendung und an dieser Stelle der Hinweis, wenn Ihnen Plus-1 genauso gut gefällt wie uns, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Wir haben bis hierher viel übers Weggehen und Ankommen gesprochen, aber auch über Lebensträume. Und passenderweise gibt's heute auch die letzte Folge unserer Serie über
Träume.
Mein Name ist Dima und ich träume davon, dass wir alle Menschen auf die Erde, unabhängig von den Hintergrund, Hautfarbe, Religion, ethisch, dass wir gleich behandelt werden. Es hört sich leicht an, aber leider, was wir heutzutage erleben, es ist sehr schwer umzusetzen. Ich komme aus Syrien und ich lebe in Deutschland seit 12 Jahren. Und ich habe interessanterweise über Syrien wie in Deutschland mehr Erkenntnis gelernt, weil hier so viele Leute leben aus verschiedenen Kultur-Background. Und für mich war sehr interessant, einfach kennenzulernen, wie die Deutschen hierher leben, die Syrer, die aus Latakia kommen oder aus Damaskus. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man das erkennen, dass wir unterschiedlich sind und es ist überhaupt nicht schlimm. Aber gleichzeitig, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Und natürlich hat man, jeder hat Ängste und Vorurteile. Das ist ganz normal. Aber um diesen Schritt zu überwinden, sollen wir uns besser kennenlernen. Weil ich davon überzeugt bin, wir haben mehr Gemeinsamkeit als Menschen, als Mutter, als Vater, als Sohn, als Lehrerin, als Anwalt, wie auch immer, was von Hintergrund jemand hat, als deine Unterschiedlichkeit.
Lisa, bevor wir die Leitung zu dir nach Los Angeles kappen, die Verbindung zwischen Berlin, LA, jetzt ist ja dein Hirnfurz, wie du deinen Kalifornientraum am Anfang genannt hast, Realität geworden. Was kommt denn als nächstes? Also willst du, ich spreche, glaube ich, so ein bisschen muttihaft, wenn ich jetzt frage, willst du dauerhaft deinen Souvenirshop betreiben? Oder hast du schon den nächsten Plan, den nächsten Traum?
Ach, so weit denken wir eigentlich noch gar nicht. Also der nächste Big Step ist jetzt unsere erste eigene Wohnung hier. Wir wohnen ja im Moment noch im Airbnb. In knapp 2 Wochen haben wir unsere erste eigene Wohnung. Ich habe seit 4 Monaten, ja, seit Ende März sind wir aus Berlin ausgezogen, waren dann bei meinen Eltern. Wir haben also seit 4 Monaten kein eigenes Zuhause mehr und ich freue mich so darauf, meine eigene Dusche zu haben, meine eigene Küche, mein eigenes Sofa, also so klein, ja, was heißt Kleinigkeiten?
Wir haben, na, da ist doch wieder die Dankbarkeit. Das ist doch
ja,
schön.
Also da freuen wir uns jetzt riesig, das ist der nächste Big Step und dann, ja, also im Moment macht mir mein Business wahnsinnig viel Spaß. Ich genieße das so sehr, dass ich einfach jetzt nicht was mache, was mein Job ist und ich mache, weil ich es machen muss, sondern es ist halt meine, wie sagt man, meine Passion oder so. Also ich mache halt wirklich den ganzen Tag das, was ich so liebe und es fühlt sich auch nicht wie Arbeiten an. Es ist einfach ganz toll und ich zeichne, ich illustriere, also ich mache quasi so, ja, man kann es schon Souvenirartikel nennen, Tassen, Beutel, Magneten mit so Kalifornien-Motiven. Also ich habe zum Beispiel eine Los Angeles-Tasse entworfen, eine Malibu-Tasse, Venice Beach, und da zeichne ich, dann bearbeite ich das am Computer, dann drucke ich die Tassen auch selbst, also ich mache komplett alles wirklich selbst und es ist so auch vielseitig, es macht echt Spaß, und dann verkaufe ich die Produkte halt am Wochenende auf so, ja, Flea-Market, Künstlermärkte, sag ich mal, so Wochenmärkte. Und da bin ich auch echt, ja, schon stolz drauf. Ich habe es schon in 2 Läden hier geschafft. Einmal hier in Santa Monica und einmal in Santa Barbara. Ich bin da einfach rein mit meiner Tasse und hatte eine Todesangst. Wirklich. Ich bleibe vor jedem Laden, wo ich frage, bleibe ich 5 Meter vorm Laden stehen, halte kurz inne, atme tief ein, denke mir, was machst du? Warum tust du dir das an? Dann gehe ich rein und dann sind die Leute aber immer super lieb und dann frage ich die halt und sage, hier, das ist mein Produkt, habt ihr Lust, das zu verkaufen? Und da habe ich jetzt schon eben von diesen 2 Shops, die haben jetzt die Tassen im Sortiment, haben sogar auch beide schon nachbestellt, weil sie schon ausverkauft waren. Also Wahnsinn, es ist unfassbar.
Und da schließt sich der Kreis, weil am Anfang habe ich ja noch gesagt, dass du dich für den schüchternsten Menschen der Welt hältst oder gehalten hast, aber du springst immer wieder über deinen eigenen Schatten und kommst damit voran. Und deswegen hat mich deine Geschichte auch so begeistert und ich habe mich total gefreut, dass du heute mein +1 warst. Vielen, vielen Dank, Lisa.
Dankeschön, danke dir, hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Bis bald, tschüss Lisa.
Bis bald, tschüss.
In unserer anderen Podcast-Folge dieser Woche hören Sie eine ganz andere Geschichte mitten aus dem Leben. Es geht um den Musiker Anoki und ein Foto, das ihn seit seiner Studienzeit verfolgt.
Also ich habe ein Bild mal bekommen von so einer Straße, das waren wie diese Wahlplakate, die an so Laternen hängen, war so eine Straße so plakatiert mit meinem Gesicht, so ganz groß mein Gesicht als Porträt auf so einem Plakat von der Bank. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, fuck, es fühlt sich echt komisch an, ich habe da komplett die Kontrolle drüber verloren.
Hören Sie unbedingt rein, was es mit diesem Foto auf sich hat und wie es auf die Plakate der Bank gekommen ist. +1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Technik Ralf Terz, Produktion Julia Eickmann, Moderation Sonja Koppitz, und nächste Woche ist dann Caro Corneli für Sie da. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.